Geschlechter? Differenzen. Ein Podcast des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern. Von Monika Hofmann.
Herzlich willkommen bei Geschlechterdifferenzen. Dieser Podcast dreht sich um die Fragen, was ist Geschlechterforschung, wer macht das und was bringt sie der Gesellschaft? Heute werfen wir einen Blick in die Kommunikations- und Medienforschung. Zu Gast ist Tobias Rohrbach. Tobias ist seit ein paar Monaten Assistenzprofessor für digitalen Journalismus an der Uni Fribourg. Davor war er als Postdoc an der Uni Bern angestellt. Als Student hat er den Master Minor Gender Studies am IZFG abgeschlossen. Herzlich willkommen, Tobias.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Tobias, im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass ungefähr die Hälfte deiner wissenschaftlichen Schwerpunkte einen Gender-Fokus haben. Wie ist es zu deinem Interesse an Gender-Themen gekommen?
Tatsächlich ist vieles, es gibt zwei Antworten. Die erste Antwort ist reiner Zufall, weil das erste empirische wissenschaftliche Projekt, in dem ich als studentischer Mitarbeiter teilgenommen habe, war ein Projekt, das den Fokus hatte auf Gender in der politischen Berichterstattung. Und dann hat es mich quasi nie wieder losgelassen. Also es ist ein bisschen zufällig. Und mit dem Alter, über die Jahre hinweg, und das wäre die zweite Antwort, habe ich auch gemerkt, dass eigentlich schon viel früher Gender mich immer interessiert hatte. Gewisse Aspekte sind vielleicht mit meiner eigenen Biografie verbunden, dass ich gemerkt habe, ich bin schwul, dass da eine Genderfrage auftaucht, Fragen nach Männlichkeit, dass auch immer eine gewisse Affinität zu, dass ich eine andere Beziehung auch zu Frauen hatte als meine anderen Klassenkollegen, sage ich einmal. Ich glaube, deshalb gibt es immer ein bisschen so eine zufällige Komponente, die ich einfach weiter mitgezogen habe, aber auch so eine persönliche Grundaffinität und ein Grundinteresse an geschlechtlichen Fragen in der Gesellschaft.
Beginnen wir gleich in deine Biografie. Du bist in der Nähe von Bern aufgewachsen. Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wie war die?
Ja, die war super stabil. Ich glaube, das ist das Wort, das mir am ersten einfällt, weil ich hatte wirklich eine Textbuch-stabile Familie mit zwei Eltern, die immer da waren, die für mich gesorgt haben, einen älteren Bruder. Wir waren in einer ganz kleinen Schule mit 9 SchülerInnen nur. Und wir konnten immer draußen spielen und ich glaube wirklich sehr, es gab keine Konfliktlinien eigentlich während meiner ganzen Kindheit. Wirklich so sehr, sehr typisch vielleicht für gewisse Gruppen aus der Schweiz, würde ich einmal sagen. Aber auch, ich bin sehr dankbar, dass ich so viel Freiheit auch schon früh immer genießen durfte. Ich hatte immer den Support und auch das Vertrauen meiner Eltern, dass schon alles irgendwie gut sein würde und diesen Grundoptimismus. Denn prägt mich eigentlich noch heute, dass es immer irgendwie eine Lösung gibt und dass man nicht im Alltag irgendwie gegen gewisse strukturelle Umstände ankämpfen müsste oder so.
Du bist offen schwul. Wusstest du schon als Kind, dass du schwul bist?
Nein, ich glaube, es gibt so das innere Coming Out, das heißt der Moment, bei dem mir bewusst war, dass ich auf Männer stehe, das kam vielleicht so um 15, 16 Jahre, als ich wirklich auch den Mut gehabt habe, diese Wahrheit, sage ich einmal, zu explorieren und zu akzeptieren. Vorher gab es schon vielleicht so gewisse Anzeichen, sage ich einmal. Es gibt so diesen Klassiker, dass man, wenn man mit einkaufen geht mit der Mutter, dass man beim Kleiderregal quasi sich die Männermodels auf der Unterwäsche ansieht. Und so. Ich glaube, so solche Momente habe ich schon auch erlebt, habe sie aber gar nicht exploriert, aber vielleicht gar nicht so die Wichtigkeit gemerkt, das zu explorieren. Das ist das Inner Coming Out so als Teenager, sage ich einmal, mit 15, 16. Dann ging es noch mal 1-2 Jahre, sage ich einmal, bis ich das dann nach außen getragen habe. Das heißt, so nach, als Spät-Teenager, junger Erwachsener, sage ich einmal, war ich dann wirklich überall geoutet und seitdem eigentlich auch dezidiert würde ich das nie irgendwie verstecken wollen oder klein machen wollen.
Und als Kind hast du bemerkt, dass du irgendwie anders bist oder dich von deinem Bruder unterscheidest?
Ja, ich glaube, ja. Ja und nein. Ganz lange hatte ich einfach den Luxus, mich selbst sein zu dürfen und habe auch keine Erfahrung gemacht, dass ich deshalb auf Ablehnung stoßen würde. Das heißt, ich habe zum Teil auch mit Puppen oder so gespielt. Ich hatte viele Kolleginnen, Schulfreundinnen und wir haben gewisse Blumenkränze arrangiert oder so gewisse Aktivitäten gemacht, sage ich einmal, die vielleicht meine Klassenkollegen in der Primarschule nicht gemacht hätten. Aber das hatte irgendwie auch Platz und das war kein Problem. Und erst so nach der 7., 8. Klasse, 9. Klasse, als es ums Thema die erste Freundin haben ging und so weiter. Erst dort habe ich vielleicht gemerkt, dass bei mir einfach gewisse Interessen anders sind, gewisse Probleme oder Gedanken, die sehr präsent waren in den Umkleidekabinen zwischen den anderen Schülern, dass es Themen waren, die mich vielleicht irgendwie weniger interessierten. Dass da auch ein gewisses Unwohl oder Unbehagen meinerseits irgendwie ist, mit diesen Themen umzugehen. Das habe ich dann gemerkt und das stand so ein bisschen im Raum irgendwie.
Mhm. Ja. Wie haben deine Eltern reagiert auf dein Coming Out?
Eigentlich wirklich super gut. Und zwar ich hatte eines meiner ersten so richtigen Dates mit einem Mann und habe dann auch diesen Mann geküsst. Und für mich war also dieser erste Kuss war so wirklich den letzten Tropfen, den es brauchte, um wirklich zu wissen, nein, das fühlt sich komplett anders an, jetzt diesen Mann zu küssen. Wirklich wie im Film wurde mir heiß und kalt und die Zeit blieb still. Ich fühlte quasi ein Kribbeln vom Fuß bis Kopf und das quasi war wirklich für mich so eine gewisse Gewissheit. Das fühlt sich anders an als jeder Kuss vorher mit Frauen, die ich auch, das ich auch gekannt habe. Dann bin ich nach Hause gegangen. Meine Eltern haben Tagesschau geschaut und haben dann quasi, ich habe ihnen gesagt, hey Mama, Papa, ich möchte euch etwas sagen. Haben sie auf Pause gedrückt. Und ich habe ihnen gesagt, ja, ich habe gerade einen Mann geküsst und wahrscheinlich werde ich den auch mal nach Hause mitbringen. Dann haben sie mich so angeschaut und gesagt, ja, ja. Sonst noch etwas? Und ich so, nein. Und dann haben sie quasi Play gedrückt und weiter geschaut. Und in diesem Moment war das eigentlich genau das, was ich brauchte, weil vor einem Coming Out oder wenn man halt so ein etwas Großes über sich preisgibt, dann hat man ja immer die Angst, dass sich das Leben irgendwie ändern würde, dass es einen Bruch gibt, auch in den Beziehungen, die man bisher so geschätzt und gekannt hat. Und indem sie das mit einer als Normalität aufgenommen haben und quasi auch ein bisschen wie den Wind aus den Segeln genommen haben, diese Geschichte, hat das für mich auch gar keinen Bruch oder das war für mich nicht ein prägender Moment, wo es ein Vorher und Nachher gab. Am nächsten Tag haben wir dann schon noch ein größeres Gespräch gehabt, bei dem sie mir zugesichert haben, dass es natürlich ganz, ganz okay sei, wenn ich meine Dates auch mit nach Hause bringen möchte und dass das überhaupt kein Problem sei. Das habe ich schon auch gebraucht, irgendwie diese verbale Zusicherung. Aber so im ersten Moment haben sie quasi einfach diese Dramatik komplett den Wind aus den Segeln genommen. Das war schön.
Das ist echt schön. Das erleben ja nicht alle queeren Jugendlichen. Du hast ein Engagement, das du lange gemacht hast, war beim Schulprojekt ABQ. Das Schulprojekt ABQ, das sind Schulbesuche von queeren Menschen und die Lehrpersonen können diese Schulbesuche buchen. Die Leute von ABQ besuchen dann diese Schulklassen und sprechen mit den Jugendlichen über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Weshalb hast du dich dafür entschieden, bei diesem Schulbesuch mitzumachen, obwohl es bei dir alles reibungslos verlief?
Ich glaube, gerade deshalb, weil man oft Coming Out oder Anderssein mit diesem Problemframe in Verbindung setzt, dass es quasi immer gegebenenfalls schief gehen muss. Und das wird halt auch gespiegelt in der Medienlandschaft, indem es öfters das Thema Sexualität oder Anderssein mit Blick auf Geschlecht, dass es in Filmen oft, das sind Tragödien oft, oder das ist eine Plotline eigentlich, wo es irgendwie darum geht, diesen Konflikt zu überwältigen. Und ich fand es eben auch schön, ein SchülerInnen in einem sehr sensiblen Alter eigentlich auch ein alternatives Narrativ geben zu können, um zu sagen, nein, ich wurde von Anfang an immer total gut aufgenommen. Das hat für mich meine Biografie nicht irgendwie kompliziert gemacht, sondern das war irgendwie lustig und auch etwas sehr Schönes. Und das zu hören, glaube ich, tut schon auch gut und ich wollte das weitergeben.
Und was hast du mitgenommen aus dieser Zeit mit diesen Schulbesuchen mit ABQ?
Eigentlich war so meine Erkenntnis nach 2-3 Jahren oder so Schulbesuchen, etwa über 100 Klassen, die ich besucht habe, war, dass man eigentlich nicht die SchülerInnen besuchen müsste, sondern deren Eltern, dass das fast wichtiger wäre. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, dass wie selbstverständlich die Themen Sexualität vor allem und zum Teil auch Geschlechtsidentität aufgenommen wurden und auch, dass da eine gewisse Neugier da ist, aber zum Teil auch gar kein Verständnis mehr, warum das ein Problem sein könnte. Also man musste den SchülerInnen zuerst einmal überhaupt erklären, warum man dagegen sein könnte, dass zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürften. Das haben sie gar nicht mehr verstanden oder weil diese Selbstverständlichkeit nicht mehr da war. Mhm. Das war schon wirklich schön und das hat auch ein bisschen Hoffnung in so die nächsten Generationen gegeben.
Kommen wir wieder zurück in deine Kindheit oder Schulzeit. Du hast einen älteren Bruder. Wie hat dich dieses Geschwisterverhältnis geprägt?
So, dass die Wahrnehmung, die mein Bruder und ich immer, glaube ich, für uns, aber auch gegen außen gepflegt haben oder kultiviert haben, ist, dass wir so ein bisschen Gegensätze sind. Und das hat sich vor allem auch auf der Ebene vom Verhalten gezeigt oder von den Interessen. Mein Bruder hat von Anfang an sich so typisch männlich konnotierten Themen gewidmet. Alles, was irgendwie einen Motor hatte, war interessant. Also zuerst dann das Töffli, dann der Töff und dann das Auto. Alles, was irgendwie mit Basteln und Konstruieren zu tun hatte. Handwerklich irgendwie eine Orientierung. Und dann später so in der Jugend auch das Thema Frauen war sehr präsent. Und bei mir war es alles immer ein bisschen das Gegenteil halt. Ich habe mich eher für diese für Soft-Hobbys irgendwie interessiert, wenn man das so sagen kann. Hatte immer Interesse an Worten, Sprachen, wenig an Zahlen und irgendwie auch so diese Tendenz zu Abstraktion und nicht zum Konkreten irgendwie. Und das hat mich schon ein bisschen geprägt, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie anders ticke, sage ich einmal, als mein Bruder, der schon in der Kindheit so eine Vorbildsfunktion hat, sage ich einmal. Und so während der Teenager, früher Erwachsenenzeit, hat das auch schon irgendwie dazu geführt, mir dann zu sagen, dass ich habe jetzt meine eigene Identität und das ist irgendwie schon ein Kontrast, aber hat wirklich einfach ein gewisser anderer Lebensentwurf zum Teil auch.
Ich frage meine GästInnen auch jeweils, was der soziale Hintergrund ihrer Biografie ist. Was haben deine Eltern gemacht? Woher kommen die sozial?
Ich glaube, so dass als Einstieg zu dieser Antwort könnte ich sagen, dass wir so in einem ländlichen Vorort in einem reinen Einfamilienhaus aufgewachsen sind. Das heißt, ein bisschen bünzlig, würde ich einmal sagen. Mein Vater ist eine Art Ingenieur oder Verkäufer und hat auch 45 Jahre jetzt bei der gleichen Unternehmen gearbeitet. Meine Mutter ist Sekretärin, Buchhalterin und kommen beide eigentlich aus Bauernfamilien. Aber sind jetzt so, mir wurde beim Aufwachsen immer gesagt, wir sind eine Mittelklassefamilie. Und das war schon irgendwie so ein Wort, das bei uns irgendwie so ein Anker war für die soziale Selbstpositionierung unserer Familie. Wir sind die Mittelschicht. So.
Was beinhaltete dieses Wort Mittelklassefamilie für deine Eltern?
Ich glaube, für sie war das eine Art und Weise zu sagen, dass es uns an nichts fehlt, dass wir auch viel Mittel zur Verfügung, also wir hatten Mittel zur Verfügung, um zweimal im Jahr in die Ferien zu verreisen, nach Spanien oder im Winter Skifahren zu gehen für eine Woche. Aber das ist auch, dass wir halt auch nicht endlos einfach nur Wünsche äußern können und die Eltern können das einfach realisieren irgendwie. Dass es quasi Grenzen gab, aber dass innerhalb eines sehr hohen Lebensniveaus eigentlich alles abgesichert ist. Ich glaube, das haben sie vor allem verstanden mit diesem Wort und auch ein bisschen so auf einer symbolischen Ebene, dass wir einfach ganz normal sind, wie alle anderen auch irgendwie.
Aus diesem Hintergrund heraus bist du dann an die Uni, zuerst ans Gymnasium gegangen, dann an die Uni. Wie kam es dazu, dass du dir diesen Lebensweg vorstellen konntest, überhaupt so einen akademischen?
Im Moment war das eigentlich immer nur aus Verlegenheit. Ich habe eigentlich nie wirklich eine gewisse Anziehung verspürt für irgendeinen Beruf. Bin auch nie was schnuppern oder irgendwo reinschauen gegangen. Bin dann einfach so noch irgendwie, weil ich es konnte, irgendwie ins Gymi rübergerutscht. Und auch nach dem Gymi habe ich nicht wirklich was anderes mir vorstellen können, als halt einfach weiter in die Schule zu gehen, weil das war so das Einzige, nämlich wirklich gut war, in die Schule gehen. Und bin halt an der Uni gelandet. Und habe dann eigentlich erstmals in einer Methodenvorlesung an der Uni wirklich gemerkt, dass das für mich jetzt komplett Sinn macht. Irgendwie alles, was ich hier an Inhalten präsentiert kriege, nicht nur kann ich das in mir verstehen, sondern ich habe gemerkt, dass das für mich massiv irgendwie mehr Gedankenprozesse und Stimulation auslöst als bei meinen MitkommilitonInnen irgendwie. Und so, das war so der erste Moment, in dem ich dachte, ja doch, so die Wissenschaft, das ist schon mein Zuhause. Was halt auch irgendwie interessant war, weil ich hatte kein universitäres Vorbild oder so in meiner Familie, ist eigentlich niemand zur Uni gegangen. Und das war für mich auch immer so ein bisschen eine Aufgabe, sag ich einmal, meine Eltern auch irgendwie mitzuziehen und ihnen auch immer wieder zu kommunizieren, was jetzt wichtig ist und was jetzt weniger wichtig ist und was mich jetzt interessiert und was es jetzt bedeutet, in der Uni zu sein und dann auch quasi ein Doktorat zu machen und so weiter. Und da haben sie aber auch immer sich mitziehen lassen. Also.
Genau, du hast ja dann eigentlich eine klassische Uni-Karrierenleiter bestiegen. Beginnen wir dort ganz unten. Obwohl du in der Nähe von Bern aufgewachsen bist, hast du dein Studium der Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der Uni Fribourg begonnen. Wieso?
Ja, das ist eine gute Frage. Und auch hier, ich glaube, man sieht so ein bisschen diese Randomness auch in meinem Lebenslauf. Weil eigentlich wollte ich nach Genf gehen fürs Studium, um Übersetzung und Dolmetschen eigentlich zu studieren. Aber in Genf, das war einfach zu teuer und zu weit weg. Und meine Eltern hatten dann gesagt, ich habe eine Tante, die in Genf wohnt. Wenn du in Genf studierst, dann musst du einfach bei ihr wohnen. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Das dachte ich, okay, dann Genf ist keine Option. Und in Bern wollte ich nicht studieren, weil ich irgendwie keine Lust hatte, die gleichen Gesichter, die ich schon im Gimmi Tag ein, Tag aus sah, dann im Studium auch nochmals zu sehen. Das heißt, Fribourg war irgendwie so ein Kompromiss. Und Kommunikationswissenschaft und Medienforschung war so, für mich war das so wie das the next best thing als Übersetzung. Es hat irgendwie was mit Kommunikation zu tun, dass mir immer gesagt wurde, mir liegen würde. Ich habe dann ja vielleicht so Journalist werden, war eine Vorstellung und habe dann schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht ein Berufsweg ist, um Journalist zu werden, aber dass mir das Fach irgendwie sehr, sehr gefällt. Tatsächlich habe ich dann schon auch über das Studium hinweg verstanden, dass es jetzt nicht am Fach Kommunikationswissenschaft liegt, dass es nicht das Fach, das meine Leidenschaft ist, sondern allgemein einfach das sozialwissenschaftliche Arbeiten und Forschen.
Die Uni Fribourg ist ja eine zweisprachige Uni. Hat das auch eine Rolle gespielt in deiner Entscheidung?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich von Anfang an auch eigentlich, mein Ziel nach dem Bachelor war, ich möchte fließend Französisch sprechen. Und habe dann eigentlich auch angefangen, das Nebenfach in Soziologie auf Französisch zu besuchen. Das hat mir aber überhaupt nicht gefallen, weil es für mich ein bisschen zu stark so diese Einfluss hatte von man spricht immer nur über die Texte der gleichen drei Personen in der französischen Akademie. Und war dann quasi ein bisschen verzweifelt, was soll ich jetzt machen? Ich wollte ja Französisch lernen. Habe dann Sprachkurse besucht an der Uni, habe so eine Art Tandem gemacht mit frankophonen Personen. Und auch das hat irgendwie etwas gebracht, aber nicht wirklich so dieses fließend Sprechen. Und habe dann entschieden, dass ich das halt auf dem Privat löse jetzt. Und habe angefangen, ja, ich möchte einfach ein Roman daten. Und das sei der beste Weg, eine Sprache zu lernen. Das habe ich dann gemacht, ja.
Also du hast tatsächlich dann wie hast du das gemacht? Auf einer Dating-Plattform notiert oder einfach angegeben, dass du eine französischsprachige Person daten möchtest?
Ja, so transparent war ich tatsächlich gar nicht. Ich habe einfach auf Grindr war das, also auf einem schwulen App, sehr gezielt einfach nur Leute angeschrieben, von denen ich das Gefühl hatte, die seien jetzt frankophon. und habe dann auch quasi, wenn ich gemerkt habe, dass sie nicht frankophon sind, einfach auch mein Interesse nach unten reguliert, sage ich einmal. Und habe dann aber recht schnell tatsächlich eigentlich meinen aktuellen Mann gefunden, weil der sah irgendwie, nicht nur hat der Französisch gesprochen, das war so das Killerkriterium, sondern der war auch irgendwie sehr, sehr, sehr charmant und sieht total gut aus und da hat noch ganz viel anderes gestimmt. Aber es war wirklich der Grund, Ausgangspunkt war, ich möchte Französisch lernen und quasi Dating ist das Instrument dazu.
Und hat das tatsächlich funktioniert? Also hast du mit ihm Französisch gesprochen und er nur Französisch mit dir?
Längerfristig ja, das ist super geklappt. Ich spreche heute fließend Französisch und unterrichte auch auf Französisch in Fribourg. Kurzfristig nein, weil tatsächlich war das Problem, dass er das genau Gleiche vorhatte. Also er kommt aus Bühl, also aus Fribourg und wollte eigentlich Deutsch verbessern. Und hat sich explizit einen Deutschschweizer gesucht. Das heißt, wir haben quasi, unsere Wünsche haben sich wie überkreuzt. der Kompromiss war dann, der faule Kompromiss war dann, auf Englisch zu switchen für die ersten paar Jahre. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn immer er zum Beispiel mit meiner Familie war oder mit meinen Freunden, haben wir logischerweise auf Deutsch gesprochen. Und wenn ich mit seiner Familie und Freunden Zeit verbrachte, dann war das auf Französisch. Das heißt, das hat schon recht schnell gegenseitig zu einer Verbesserung der Sprachniveaus geführt.
Und wie ist es heute? Was ist eure Beziehungssprache?
Ja, eigentlich waren wir sehr gut darin, uns auf eine Sprache zu einigen. Und diese Sprache konnten wir auch durchziehen. Und dann, wenn es irgendwie Sinn macht, haben wir das auch wieder gewechselt. Und aktuell haben wir keinen wirklich guten Rhythmus mehr. Wir waren jetzt für längere Zeit in Australien und haben dort Englisch wieder miteinander gesprochen. Und seit wir zurückkamen, ist es ein bisschen, ein bisschen chaotisch. Er spricht oft auf Französisch mit mir. Ich eine Mischung von Schweizerdeutsch, Englisch, manchmal Französisch auch. Wir verstehen uns, das ist, glaube ich, das Ziel. Aber so richtig diszipliniert eine Sprache sprechen wir tatsächlich gar nicht im Moment.
Wollte dein Mann denn Schweizerdeutsch lernen oder Hochdeutsch?
Eigentlich Schweizerdeutsch. Das war von Anfang an das Ziel, Schweizerdeutsch zu lernen. Wir haben schon als ersten Schritt, sage ich einmal, haben wir vielleicht zu einem Zeitpunkt 2-3 Jahre dann schon auch auf Hochdeutsch zusammengesprochen, weil er das für die Arbeit braucht eigentlich. Das heißt, das Ziel war zuerst quasi, das übers Hochdeutsch dann das zu einmal zu verfestigen. Aber recht schnell hat er dann eigentlich auch immer so eine Hochdeutsch-Schweizerdeutsch-Mischung gesprochen. Und er, glaube ich, und ich habe seit, ich habe danach auch nur mit auf Schweizerdeutsch mit ihm gesprochen. Und er kann, glaube ich, also es fällt ihm jetzt auch super schwer, reines Hochdeutsch zu sprechen, weil es so Schweizerdeutsch vermischt ist. Irgendwie.
Kommen wir zurück zu deiner Uni-Karriere, zu deiner akademischen Biografie. Du hast den Master ebenfalls an der Uni Fribourg gemacht, aber im Benefri-Programm das Nebenfach Gender Studies in Bern am IZFG besucht. Kurz zu Benefri, das ist ein Netzwerk zwischen den Universitäten Neuchâtel, Fribourg und Bern und erlaubt es den Studierenden, Kurse an den beiden anderen Partneruniversitäten zu besuchen. Mit diesem Programm hast du Gender Studies in Bern studiert. Was bleibt dir in Erinnerung an den Master Minor Gender Studies?
Dass es sehr schwierig ist, Judith Butler zu lesen. Dass es sich wahrscheinlich lohnen kann, aber dass ich quasi den Zugang nie gefunden habe tatsächlich. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Was mir wirklich geblieben ist, ist einerseits, dass wir eine Art Lektüre-Seminar hatten, in dem es einfach darum ging, wichtige Texte im Bereich Gender Studies zu lesen. Und dass ich wirklich so eines der ersten Male die Erfahrung machen musste, dass ich einfach mir an einem Text die Zähne ausbeiße irgendwie. Und das war eben ein Text von Judith Butler. Aber dieses Benefit-Gefäß hat mir wirklich super gut gefallen, weil man halt sich dem Thema Geschlecht annähern kann von verschiedensten Perspektiven. Ich hatte Kurse in den Geschichtswissenschaften besucht, in der Sozialpsychologie, in der Soziologie. Und das finde ich schon wirklich eine Stärke. Und das an verschiedenen Unis, mit verschiedenen Sprachen und so weiter. Das war schon eines der Highlights, glaube ich, von meinem Studium.
2018 hast du dann einen MAS in Data Science an der Berner Fachhochschule begonnen und ein Doktorat an zwei Universitäten, nämlich Fribourg und Amsterdam. Wie kam es zu diesem Doktorat an zwei Universitäten?
Ich habe die Bachelor- und die Masterarbeit bei der gleichen Professorin geschrieben eigentlich. Und da wusste ich, dass das Feeling total gut passt und ich konnte mir gut vorstellen, unter ihrer Supervision eine Dissertation zu schreiben. Aber ihr Schwerpunkt war eher auf historischer Kommunikationsforschung, ein bisschen Gender, ein bisschen Journalismus. Als Ausgangspunkt meiner Promotion habe ich ihr immer gesagt, ich würde super, super gerne mit dir oder bei dir eine Doktorarbeit schreiben, aber ich muss die Freiheit haben, komplett selber bestimmen zu dürfen, was ich machen möchte. Und habe mir entsprechend, weil ich sehr quantitativ, empirisch, experimentell arbeiten möchte, mir überlegt, ja, ich brauche wie ein zweites Standbein eigentlich. Bin da schnell auf die Universität Amsterdam getroffen, weil es dort Personen gab, die eigentlich ein bisschen wie meine Idee geklaut haben für die Dissertation. Und weil die was gemacht haben, das ich selbst machen wollte. Und dann dachte ich, ja, dann gibt es sicher andere Möglichkeiten, da zusammenzuarbeiten. Und so bin ich wie auch an die Uni Amsterdam gelangt. Und fand dann eigentlich diesen Austausch der beiden Universitäten sehr wichtig und produktiv, weil ich dort an einem politikwissenschaftlichen Institut angegliedert war und hier in der Schweiz in den Kommunikationswissenschaften. Und mein Interesse der Dissertation war im Bereich politische Kommunikation. Also so hatte ich wirklich eigentlich sehr schön beide Perspektiven und finde das bis heute noch sehr praktisch, dass ich mich je nachdem, wo ich mich bewege, in welchen Kreisen, dass ich mich entweder als Politikwissenschaftler verkaufen kann oder halt als Kommunikationswissenschaftler.
Was du genau gemacht hast in deiner Dissertation, darauf kommen wir später zu sprechen. Wir gehen jetzt zeitlich weiter. Nach dem Doktorat hast du ab 2023 als Postdoc an der Universität Bern eine Stelle angetreten, und zwar am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Und zwar dort in einem Projekt zu Verschwörungstheorien und die Rolle der Medien darin. Was war das für ein Projekt? Das war ja genau kurz nach der Pandemie.
Das war ein Projekt, das auch vom Multidisciplinary Center for Infectious Diseases finanziert wurde. Das heißt eigentlich eine Forschungsstelle der Universität, Forschungszentrum der Universität Bern, das sich eben die Aufgabe gesetzt hat, wir müssen jetzt nicht nur aus einer epidemiologischen Perspektive, sondern aus ganz verschiedenen wissenschaftlichen Herangehensweisen. Man muss lernen können aus den Erfahrungen der Pandemie oder der Coronavirus-Pandemie.
Und also wie sich Verschwörungstheorien verbreiten, oder das war das ursprüngliche Thema, oder?
Genau,
also
quasi, es gab wie eine Art Call für alle möglichen Projekte, wie man jetzt quasi besser vorbereitet sein kann auf eine nächste Pandemie, sage ich einmal. Und das Projekt, das IKMB eingereicht hat, war eben besser zu verstehen, welche Rollen die Massenmedien dabei spielen, gewisse, einerseits auch positive Informationen, also abgesicherte Informationen, aber eben auch Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu verbreiten.
Die Massenmedien, das sind NZZ, das sind also Tamedia, CH Media, SRF, das sind Massenmedien.
Genau. Wir unterscheiden schon ein bisschen zwischen einerseits so Mainstream-Medien, sage ich einmal, das wären so die klassischen Boulevard- und Qualitätsmedien, die du gerade genannt hast. Und auf der anderen Seite sind heutzutage schon auch verschiedene Social-Media-Plattformen, aber auch gewisse Blogs und so weiter sind eigentlich Massenmedien. Wir würden die eher als alternative Medien bezeichnen. Wir haben uns schon auch für die Rolle von beiden interessiert und haben auch eigentlich sehr viele Kontraste gefunden in der Funktionsweise dieser beiden Medientypen, sage ich einmal.
Und was habt ihr herausgefunden?
Ja, einerseits so ein bisschen diese Volksintuition haben wir bestätigt gesehen, dass viele Verschwörungstheorien über alternative Kanäle verbreitet werden. Einerseits wirklich über sehr so radikal, ideologisch radikalisierte Blogs und Plattformen, aber auch über Social Media, über Telegram. Und das haben wir wirklich auch sehr aufwendig in einer großflächig angelegten eigentlich Feldstudie aufzeigen können. Auf der anderen Seite, und das ist ein bisschen die positive Nachricht, glaube ich, haben wir auch aufzeigen können, als erstes Team überhaupt, dass tatsächlich das journalistisches Gegenschreiben, also wenn man als Journalistin versucht, gegen Verschwörungstheorien anzuschreiben, dass das auch dazu führen kann, dass Leute ihr Verschwörungsglauben auch tief halten können und dass es da zu keiner Ansteckung kommt in dem Sinne. Also Journalistic Debunking in dem Sinn, dass das funktioniert. Und das hat funktioniert auch während der Pandemie.
Also Verschwörungstheorien kritisch hinterfragen und auch belegen, weshalb das die jetzt in diesem Fall keinen Sinn machen.
Genau das, ja. Und dazu gibt es verschiedene Strategien, die wir dann auch getestet haben. Und eigentlich immer wieder haben wir aufzeigen können, das klare Verneinen eigentlich von verschwörungstheoretischen Claims, indem man eigentlich einseitig Argumente liefert, warum das falsch ist, das funktioniert für die allgemeine Bevölkerung recht gut zur Eindämmung von Verschwörungsglauben.
Kann das nicht auch Leute bestätigen in ihrem Glauben, wenn sie lesen, dass JournalistInnen schreiben, dass es falsch ist und sie dann denken, okay, das ist eben eine Verschwörung gegen die Wahrheit?
Ja, das ist eben eigentlich genauso ein bisschen die Knacknuss, weil ich habe eben gesagt, das funktioniert für die allgemeine Bevölkerung sehr gut. Es gibt gewisse Gruppen, die man damit überhaupt, mit diesen Strategien vom einseitigen Debunking oder Entkräften überhaupt nicht erreicht. Das sind Leute, die bereits fixe Voreinstellungen haben, gewisse Weltansichten, die so ein bisschen mit verschwörungstheoretischem Denken einhergehen, stark populistische Ansichten haben, die vielleicht auch schon starkes Misstrauen in die Politik haben, die oder in die Medien haben, die auch so diese Verschwörungsmentalität haben oder die sich ideologisch sehr distanziert sehen von einem gewissen Medium. In diesen Fällen nehmen Leute dieses Debunking auf und haben dann diese Tendenz, dagegen zu argumentieren. Das heißt, in diesen Fällen gibt es eine Art Boomerang-Effekt, der dazu führt, dass der Verschwörungsglauben dieser Person nicht entkräftet wird, also reduziert wird, sondern nochmals verstärkt wird. Und da haben wir eigentlich, und da haben wir auch Workshops mit JournalistInnen dann auch organisiert, um herauszufinden, was macht man denn mit diesen Leuten? Und da sind wir eigentlich in der Gegenwart angekommen, weil wir haben noch keine wirklich greifende Lösung oder keinen greifenden Ansatz dazu gefunden, sage ich einmal.
Ihr habt dann die Resultate mit JournalistInnen diskutiert und zu Lösungs- und Lösungsansätze gesucht.
Genau, ja. Das waren sehr anregende Diskussionen, aber eben auch so ein bisschen, wir waren alle ein bisschen unbeholfen darin, wirklich so eine griffige Lösung irgendwie zu finden. Und das wäre jetzt so ein Ausgangspunkt für Nachfolgeprojekte, würde ich einmal sagen.
Bevor jetzt in das Spiel einsteigen, noch eine letzte Frage zu deiner Karriere. Du bist heute ja zurückgekehrt an deine Alma Mater, oder du warst nie ganz wirklich weg, doch ein bisschen, aber du bist wieder dort an der Uni Fribourg und hast eine Stelle als Assistenzprofessor für digitalen Journalismus. Von außen gesehen ist das jetzt die perfekte Bilderbuchkarriere, die du da hingelegt hast. Wie ist dir das gelungen?
Also das ist auch für von innen gesehen die eigentlich perfekte Karriere, weil ich zu keinem Zeitpunkt in meinem wissenschaftlichen Dasein wirklich Sorgen und Gedanken machen musste, was danach passiert. Ich hatte schon eigentlich während dem Doktorat die Anschlusslösung hier in Bern und dann hat es jetzt, ohne dass ich jetzt irgendwie am Ende meines Vertrags oder so angekommen wäre, hat sich diese Position geöffnet in Fribourg, auf die ich mich beworben habe. Und das hat dann trotz meines relativ jungen akademischen Alters hat das dann recht eigentlich geklappt. Und ich glaube, in meinem Fall war das wirklich, ich sage nicht, dass ich nicht gewisse, ich habe wirklich vielseitig in sehr unterschiedliche Skills investiert, also mit diesem MIS in Data Science noch. Also ich bin so dieser Data Management IT Person, aber ich bin auch so diese eher, jetzt wir machen eine Arbeit in einem Labor und messen psychophysiologische Dinge. Ich mache auch gerne qualitative Studien. Also ich glaube, ich bringe schon viele Fähigkeiten mit, aber in diesem Zeitpunkt sind ja alle gut. Also das ist nicht das, was mich jetzt heraussetzen würde. Ich glaube, es war wirklich die Tatsache, dass ich schon sehr früh in meine Zwei-Dreisprachigkeit investiert habe, was schlussendlich ein bisschen die Entscheidung vereinfacht hat. Weil in Fribourg hatten sie explizit eine Person gesucht, die auf Französisch unterrichten kann, die aber auch gut Deutsch spricht, die methodisch flexibel ist und die so ein bisschen eine Brückenfunktion spielen konnte zwischen Sprachen, zwischen Kulturen, zwischen Disziplinen. Das heißt, mein eigener Laufgang, der eigentlich immer wieder diesen Austausch gesucht hat zwischen wissenschaftlichen Traditionen, zwischen Disziplinen, zwischen so Hardcore-quantitativen Data-Zeugs und irgendwie eher so kritischen Ansätzen aus der Literaturwissenschaft zum Beispiel. Das hat sich wirklich so ein bisschen alles gezeigt dann oder bezahlt gemacht in diesem Moment, als diese Professur ausgeschrieben wurde.
Gratuliere. Ja. Sehr schön.
Vielen Dank, ja.
Für alle, die jetzt denken, ja, was macht er denn genau? Und über den Gender-Focus haben wir auch noch nicht gesprochen. Das kommt gleich. Wir steigen jetzt ins Spiel ein. Ich habe dich schon vorgewarnt, was kommt. Das Entweder-Oder-Spiel, das auch bekannt ist aus dem Zeit-Podcast, alles gesagt. Ich sage immer zwei Begriffe. Du entscheidest dich möglichst schnell, wählst einen aus, sagst den. Oder wenn es gar nicht geht, kannst du auch mal weiter sagen. Aber ich mag das nicht so.
Ja, alles klar.
Gut. Farbig oder schwarz-weiß?
Schwarz-weiß.
Zahlen oder Buchstaben?
Zahlen.
Rechnen oder schreiben?
Rechnen.
Programmieren oder analysieren?
Analysieren.
Big Data oder Datenschutz?
Big Data.
Google oder DuckDuckGo?
Google.
WhatsApp oder Threema?
WhatsApp.
Signal oder Threema?
WhatsApp.
Sprachnachricht oder Textnachricht?
Beides.
Anruf oder Sprachnachricht?
Sprachnachricht.
Bei Tag oder bei Nacht?
bei Tag.
Früh aufstehen oder spät zu Bett?
Früh aufstehen.
Bern oder Fribourg?
Beides.
Benefri oder Erasmus?
Auch beides, tatsächlich.
Amsterdam oder Luzern?
Amsterdam.
Berge oder Meer?
Berge.
Fleisch oder fleischlos?
Fleischlos.
Vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Selfcare oder Solidarität?
Selfcare.
Selfcare oder auf die Zähne beißen?
Auf die Zähne beißen.
Tinder oder Grindr?
Grindr.
Hinge oder Bumble?
Hinge.
Mono oder Poly?
Mono.
Poly oder Pan?
Poly.
Single oder Pärchen?
Pärchen.
Immer zusammen oder lieber allein?
Beides.
Ehe oder keine Ehe?
Ehe.
Ehe für alle oder niemanden?
Ehe für alle.
Kinder oder keine Kinder?
Fragezeichen.
Leihmutterschaft oder keine Mutterschaft?
Leihmutterschaft.
Rohrbach oder Rorschach?
Rohrbach.
Psychiatrie oder Psychologie?
Psychologie.
Alkohol oder Matcha?
Alkohol.
Koffein oder Tein?
Koffein.
Kraftraum oder Pilates?
Auch beides.
Museum oder Fitnessstudio?
Fitnessstudio.
Party oder Schmine?
Party.
Einfamilienhaus oder WG?
WG.
Halloween oder Allerheiligen?
Halloween, immer.
Winterzauber oder Gespensterhaus?
Uff, das gehört zusammen.
Schreck oder Schauder?
Schauder.
Grusel oder Gräuel?
Grusel.
Faszination oder Abscheu?
Faszination.
Geist oder Seele?
Geist.
Tarot oder Astro?
Tarot.
Twitter oder X?
Keines.
Facebook oder Twitter?
Auch keines.
TikTok oder Twitch?
Twitch.
Millennial oder Gen Z?
Millennial.
Games spielen oder programmieren?
Spielen.
Word oder LaTeX?
LaTeX.
Cassandra oder Medea?
Cassandra.
Mythos oder Fakt?
Mythos.
Mykonos oder Lesbos?
Mykonos.
Greenwashing oder Pinkwashing?
Pinkwashing.
Deutsch oder Französisch?
Beides.
Deutsch oder Englisch?
Englisch.
Französisch oder Englisch?
Französisch.
Gender Stern oder Doppelpunkt?
Doppelpunkt.
Feminisierung oder Neutralisierung?
Neutralisierung.
Neopronomen oder keine Pronomen?
Keine Pronomen.
Zwei oder drei Geschlechtseinträge?
Keinen.
Geschlechtseintrag oder gar kein Eintrag?
Keinen.
Quote oder keine Quote?
Quote.
30% oder 50%?
50.
Social-Media-Verbot oder Medienkompetenz?
Medienkompetenz.
Medienwissenschaft oder Journalismus?
Journalismus.
Forschung oder Lehre?
Forschung.
Digital oder analog?
Digital.
Glitch oder Kitsch?
Glitch.
Trashy oder Classy?
Classy.
Regenbogen oder Einhorn?
Regenbogen.
Sehr gut, ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank. Das ist wirklich rapid fire.
Ja, voll. Weshalb hast du so lange nachgedacht bei Trashy oder Classy?
Weil das ist auch so ein bisschen, in 80% der Fälle finde ich Classy irgendwie besser, wenn es um Design geht oder auch um Verhaltensweise und so weiter. Aber ich finde schon, dass es so manchmal so dieses Trashiness, was komplett irgendwie Anziehendes hat und dass man einfach auch mal so lean in, einfach mal was hinrotzen kann oder einfach irgendwie halt so eine gewisse Trashiness auch mal einfach embracen kann. Und das gefällt mir schon auch.
Mhm. Kommen wir nun zu deinen Forschungsschwerpunkten. Du bist nun Assistenzprofessor für digitalen Journalismus. Was heißt das, digitaler Journalismus?
Der Vorteil, jetzt eine Professur für den digitalen Journalismus zu haben, ist, dass ich selber bestimmen kann, was das bedeutet. Es gibt keine jetzt fixe Definition, was das wäre, aus dem Lehrbuch. Und ich würde hier so ein weites Verständnis von digitalem Journalismus vertreten, der das Feld so definieren würde, dass es eigentlich um alle Prozesse der Produktion, Verbreitung und Rezeption von Informationen im Internet oder über digitale Mittel eigentlich gehen würde.
Ja, das würde auch Social Media inkludieren.
Genau, das inkludiert verschiedenste Apps, Social Media, Instant Messenger Apps, wie auch traditionelle Internetnutzung am Desktop, würde ich mal sagen.
Im letzten Frühlingssemester hast du noch an der Uni Bern unterrichtet und da hieß deine Lehrveranstaltung Media Use and Effects. Was haben da die Studierenden gelernt?
Das ist eigentlich so eine Grundvorlesung in jedem kommunikationswissenschaftlichen Studiengang. Halt die Frage danach, was sind so die Klassiker-Theorien, um die Mediennutzung und um Medienwirkungen zu erforschen. Und da ging es in jeder Woche um ein klassisches Forschungsfeld. Zum Beispiel ging es einmal um die Idee von Agenda Setting. Das ist die Vorstellung, dass es zu einer Art Annäherung oder Angleichung kommt zwischen den Themen, die die Bevölkerung, das ist die Publikumsagenda, und die Themen, die man in den Medien sieht, also die Media Agenda, dass es hier eine Art Korrelation gibt. Und da haben wir quasi einfach in einer über 90 Minuten hinweg die grundtheoretischen Aussagen uns angeschaut und dann die bestehende empirische Evidenz kritisch diskutiert, um eben um zu verstehen, was in den letzten 70 Jahren Gender Setting Forschung so passiert wurde.
Und was ist da der Stand der Dinge? Was ist das für ein Verhältnis von Publikumserwartung und Medienagenda?
Ja, ich glaube, so die Conclusion ist wie oft so, es ist kompliziert. Es gibt diese Zusammenhänge und die kann man unter anderem auch, es gibt auch noch eine Policy Agenda, wo man schauen kann, ja, welche Themen sind in der Politik überhaupt vertreten, und dass es hier aber keine wirklich so einseitigen Prozesse gibt, sondern dass sich diese verschiedenen Agenden eigentlich gegenseitig mit beeinflussen und dass es auch ein zentrales Anliegen sein kann für gewisse Akteure, zum Beispiel für ein Initiativkomitee vielleicht, halt die eine oder die andere Agenda in eine gewisse Richtung auch zu treiben. Also das ist für mich ein Ansatz, der empirisch irgendwie ganz schön so diese Themenstrukturen analysiert, aber der dann auch eigentlich die Grundlage liefern kann, um eine kritischere Analyse zu machen, wo es jetzt Machteinflussnahmen gibt oder Versuche und so weiter.
Jetzt hast du mir gesagt, mindestens die Hälfte deiner Forschungsschwerpunkte hat einen Gender-Fokus. Und ich möchte jetzt gerne so einen Gender-Fokus an einem konkreten Projekt analysieren mit dir, oder du zeigst ihn uns auf. Und zwar ist das die Dissertation, die du vor 2 Jahren abgeschlossen hast. Dort hast du untersucht, wie in den Medien PolitikerInnen geschlechtsspezifisch bewertet werden. Warum hat dich diese Frage gerade nach PolitikerInnen und geschlechtsspezifisch interessiert?
Auch da möchte ich quasi auf meinen Bachelor zurückgehen, als ich in einem Projekt gearbeitet habe als Hiwi, das vom BAKOM und auch von der Eidgenössischen Frauenkommission finanziert wurde.
Kurz schnell, Hiwi heißt Hilfsassistent.
Ein Hilfsassistent. Und bei diesem Projekt ging es darum, sich die Berichterstattung der Eidgenössischen Wahlen 2015, glaube ich, war das, anzuschauen, um zu schauen, ob inwiefern PolitikerInnen, also Kandidatinnen und Kandidaten, gleich oder unterschiedlich dargestellt wurden. Und diese Grundidee habe ich eigentlich bis mit in die Dissertation mitgenommen, aber habe dann eigentlich den Fokus wie geschiftet. Also das war eine Inhaltsanalyse, da hat man sich den Inhalt von Medienberichterstattung angeschaut, und ich habe in der Dissertation eine Wirkungsperspektive aufgesetzt. Das heißt, ich habe geschaut, man weiß jetzt, welche Unterschiede es gibt oder nicht gibt in der politischen Berichterstattung. Und ich wollte dann wissen, welchen Effekt das haben könnte auf die Wahrnehmung von WählerInnen, wenn jetzt eine Politikerin oder ein Politiker auf eine gewisse Art und Weise dargestellt wird oder eben nicht.
Und was hast du herausgefunden?
Ich habe herausgefunden, dass gewisse Muster schon irgendwie entscheidend sein können. Zum Beispiel, wenn es diesen Fokus auf das Privatleben gibt von PolitikerInnen und von Politikern. Dass das bei PolitikerInnen eher dazu führt, dass man sie als angenehmer, wärmer einschätzt, und dass das bei Politikern nicht funktioniert. Aus der Literatur würde man eigentlich erwarten, dass PolitikerInnen, die so einen sehr privaten Kontext von sich, also die sich in einem privaten Kontext zeigen oder gezeigt werden, dass man die als weniger kompetent wahrnehmen würde. Und tatsächlich habe ich das eben nicht gefunden. Das heißt, eines meiner Haupterkenntnisse war, dass ich in fast allen Bereichen oder infolge von fast allen Darstellungsmustern, dass es viel mehr Ähnlichkeiten gibt in der Art und Weise, wie WählerInnen Politiker und Politikerinnen wahrnehmen, als Unterschiede. Und das war schon eine gewisse neue Perspektive, diese Gender Similarities Hypothesis, weil das Feld bisher eigentlich immer darauf ausgegangen ist, dass es immer nur Differenz gibt, oder? Und dass das halt schon auch wichtig ist zu betonen, in welchen Fällen es eben keine Geschlechterunterschiede gibt, weil PolitikerInnen ja selbst, man weiß, dass einer der Hauptprobleme für die Unterrepräsentation von Frauen in politischen Entscheidungspositionen ist auch, weil es weniger PolitikerInnen gibt, die sich zur Wahl stellen. Nicht, weil sie das nicht könnten oder nicht wollten, sondern zum Teil eben auch, weil sie weil es halt diese Wahrnehmung gibt auf der Seite von PolitikerInnen, dass sie von den Medien schlecht behandelt werden, dass sie von der Öffentlichkeit schlecht behandelt werden. Und das ist alles schon irgendwie, das ist der Fall, das ist wahr. Und da finde ich schon auch wichtig, Signale zu senden, hey, in vielen Fällen dürft ihr eigentlich auch eine faire Behandlung erwarten. Und das war so eines der Haupterkenntnisse, dass das so im Feld noch nicht wirklich vertreten wurde bisher.
Und erklärst du dir dann diese Findings, also was du herausgefunden hast, auch zum Beispiel, was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, wie ich mir das Resultat erklären würde, ist, wenn Frauen oder aus Frauen gelesene Menschen sich im Familien- und emotionalen Umfeld darstellen lassen, dann entspricht das sehr den Geschlechternormen, die man hat an Frauen. Und wenn sie das nicht tun, also wenn man ihre Familie nicht kennt und ihre familiären Verhältnisse, dann hat man das Gefühl, das ist eine kalte Frau. Und obwohl das bei einem Mann ganz normal ist, lässt man das bei einer Frau nicht durchgehen.
Der erste Teil, ja, komplett. Ich glaube, es ist eine Umdeutung von Geschlechterstereotypen als strategisches Risiko, sage ich einmal, in der politischen Kommunikation zu einem strategischen Vorteil, sage ich einmal. Also PolitikerInnen schaffen es, diese Geschlechterstereotypen, diese Wärmeerwartung eigentlich so für sich zu instrumentalisieren, dass sie eben als irgendwie sympathische wahrgenommen werden bei WählerInnen. Und das auch in Kontexten, wo eben diese Wärme irgendwie kommuniziert oder assoziiert wird. Bei Familientreffen, vielleicht auch bei irgendwelchen Volksanlässen und so weiter. Der zweite Aspekt ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen ein Wandel, was WählerInnen überhaupt wollen von PolitikerInnen. Früher ging es vielleicht eher, sage ich einmal, um kalte Politik, um Sachdebatten, um Themen. Da war diese Kompetenzfrage vielleicht wichtiger. Und gerade in den letzten 10 Jahren haben viele Leute einfach verschiedenste politische Skandale miterlebt, das Gefühl bekommen, dass ihre Stimme nicht mehr gehört wird und quasi Themen wie Fake News, Missinformation sind überall. Ich glaube, was sich jetzt WählerInnen am meisten wünschen, ist Authentizität. Sie wollen Personen, die irgendwie sich selbst sind. Und das, der Mechanismus, wie man Authentizität kommuniziert, ist eher über Wärme als über Kompetenz.
Ja.
Oder ich glaube, da haben jetzt PolitikerInnen einen strategischen Vorteil, weil sie einfacher, vielleicht auch einfach authentischer sind und besser sind, sich selbst überhaupt als Person zu verstehen und das zu kommunizieren, aber auch, weil das einfach auch ernst genommener wird oder einfacher abgekauft wird, sage ich einmal, bei Politikern als bei Politikern.
Kommen wir noch zu einem anderen sehr aktuellen Thema, zu dem du auch als Experte Auskunft gegeben hast. Zur Manosphere. Du hast vor einem halben Jahr in einem Interview mit 20 Minuten über diese Manosphere gesprochen. Und Manosphere ist ein Sammelbegriff für verschiedene Internetforen und Blogs, die frauenfeindliche Einstellungen und sehr spezifische Männlichkeitsideale vertreten. Neu auch auf SRF läuft gerade eine Serie zu Manosphere. Also es ist ein Thema, das in den Medien aktuell ist. Du hast in Bezug auf die Radikalisierung von Teenagern gesagt, dass das Problem sei, dass viele die eigene Anfälligkeit unterschätzen auf solche Inhalte. Wie hast du das gemeint, dass man die eigene Anfälligkeit auf extreme Inhalte unterschätzt, in Social Media beispielsweise?
Diese Idee, dass man selbst sich als resistent oder widerstandsfähiger einstellt, als man es vielleicht ist, das kommt auch, das wäre letztes Semester in dieser Vorlesung zu Einführung in Medienwirkung und Nutzung, das gibt einen Ansatz, das ist der Third-Person-Effekt. Das ist die Vorstellung, dass Medienwirkungen für andere viel stärker sind als für einen selbst. Also nur andere Leute fallen auf Werbung ein. Und wenn man selber Werbung sieht, dann hat das keinen Effekt. Oder? Das ist dieses Phänomen. Und was man hier massiv unterschätzt, ist, dass dass Inhalte zur Manosphere oder von Vertretern der Manosphere, die gelangen zu einem über verschiedene Kanäle, aber auch eben über sehr algorithmisch gesteuerte Systeme, die auf einer Aufmerksamkeitslogik funktionieren und so weiter. Das heißt, man sieht immer und immer wieder in welche Inhalte, da ist es unglaublich schwierig, einen aktiven Widerstand aufrecht zu erhalten in dem Sinne, ohne dass man das wirklich irgendwie wiederholt würde versuchen, wieder zu dekonstruieren, dass es da wie eine Art passive Formatierung geben kann. Und damit meine ich, dass es nicht einmal, dass man jetzt plötzlich abkauft, dass da präsentiert wird oder dass man irgendwie ein Frauenbild übernehmen würde oder so, sondern dass es eine Art Normalisierung gibt, was überhaupt akzeptabel ist, in der Öffentlichkeit zu vertreten irgendwie. Dass es gibt so eine Art Bereich des öffentlich, des Sagbaren, sage ich einmal, und in dem man immer wieder, hat auch algorithmisch noch verstärkt, Botschaften sieht, die eigentlich nicht mehr im Bereich des Sagbaren sind, sondern wirklich Positionen, Menschen hassende, Frauen hassende Positionen vertreten, dann, dass das zieht so dieses Feld des Sagbaren ein bisschen in eine Richtung, in der es eigentlich nicht gehen dürfte. Das heißt, über die Zeit merkt man ja, okay, diese Position habe ich jetzt schon 20 Mal gesehen. Und dann schreibt man dem auch nicht mehr so eine Gefährlichkeit zu vielleicht. Und so, ja, hat man den eigenen Widerstand vielleicht plötzlich auch nicht mehr so aufrechterhalten. Oder mhm. weil man denkt, ja, das gehört jetzt irgendwie so ein bisschen zur Normalität. Mhm.
Es passiert eine Normalisierung von extremen Inhalten,
genau.
Die man sieht. Was kann man deiner Meinung nach dagegen tun, dass sich junge Männer im Internet mit frauenfeindlichen Inhalten radikalisieren?
Das ist natürlich eine super wichtige Frage. Und ich glaube, auch da gibt es keine einzelne Antwort. Da gibt es auf verschiedenen Seiten noch sehr viel Unwohlsein, Unbehagen, eine eigentlich greifende Antwort zu finden. Es gibt verschiedene Ansätze. Und ich glaube, ein Ansatz, den man vielleicht in der konkreten Kommunikation mit jungen Männern mehr betonen könnte, und ich klammere jetzt ein bisschen all die ganze Arbeit auf Geschlechternormen, die abstrakte Ebene klammere ich jetzt einmal auf, etwas ganz Konkretes ist es, in diesen Situationen zu betonen, also jungen Männern vor Augen zu führen, dass viele dieser Gruppierungen in der Manosphere, dass die eigentlich auf eine Ausbeutung abzielen. Dass die interessieren sich, die wollen dir nicht einen höheren Status geben als jungen Mann. Die wollen dir nicht Zugang zu Frauen oder zu schönen Autos oder so ermöglichen, sondern die wollen dich ausquetschen wie eine Zitrone, damit du eigentlich zu einem kleinen Soldaten in ihrer Armee wirst und schmeißen dich dann weg im Prinzip. Einfach damit diesen Glamour eigentlich, also diese Verblendung durch diese Statussymbole, dass man das ein bisschen entkräften kann. Nicht, indem man sagt, ja, aber Frauen sind doch nicht das Problem, etc. Sondern ich glaube, das hört man nicht als junger Mann, sondern man sieht nur das Bling-Bling der schönen Autos, sage ich einmal. Und dass man da sagt, ja, okay, das ist ein Pyramid-Scheme, das ist Marketing, oder das ist Ausbeutung. Ich glaube, das wäre ein konkretes Messaging, das in meiner Meinung nach nützlicher ist, als auf einer Geschlechtsnorm, auf der Ebene Geschlechternormen irgendwie zu argumentieren.
Weil das nicht ankommt in diesem Alter? Oder weil
ich glaube, das kommt nicht an, ja.
Kommen wir noch einmal zu deinem Gender-Fokus im Allgemeinen. Das ist nämlich ein quantitativer. Das heißt, du schaust dir eine große Datenmenge an und wertest sie aus. Du sagst von dir auch, je mehr Daten, desto besser. Du bist ein Daten-Junkie. Du hast mir auch gesagt, dass es mit dieser Methode manchmal schwierig ist, einen Anschluss an Gender-Theorien zu finden. Wie hast du das gemeint?
Wenn man zum Beispiel großflächig Daten sich ansammelt zu Verhalten oder zu PolitikerInnen in verschiedenen Ländern etc., dann hat man das Problem als quantitativ arbeitender Mensch, dass man das Konstrukt Geschlecht irgendwie operationalisieren muss und mit Daten widerspiegeln muss. Und dann hat man irgendwelche fancy Statistiken, Modelle, die man rechnen möchte und die Sinn machen. Aber man hat dann halt 1 Million Fälle von Politikern, 1 Million Fälle von Politikerinnen und dann hat man irgendwas, wo man vielleicht irgendwelche Missing Values hat plötzlich oder wo man es nicht so weiß, wie, wo, was. Und dann ist die Frage, was macht man damit? Oder? Und da gibt es wirklich ganz viel Unbehagen, offene Fragen, wie man, was eine Art Best Practice sein könnte, wie man mit nicht-binären Geschlechtsangaben umgehen soll. Und oft führt das dann dazu, dass man irgendwelche für mich sehr seltsamen Argumentationslinien vertreten muss, wo man sagt, ja, ich brauche einen binären Geschlechtsbegriff, weil, und dann argumentiert man ja, weil in der Politik die meisten Personen sich so, das entspricht der empirischen Realität der PolitikerInnen, die sich zum größten Teil eben dem einen oder dem anderen Geschlecht zuschreiben, selbst zuschreiben und so weiter. Ich glaube, einfach da fehlt ein bisschen die ganze Arbeit, die in den Gender Studies, die in der kritischen Forschung gemacht werden zu was Geschlecht ist und was nicht, die lassen sich ganz schlecht übersetzen in quantitative Modelle, weil viele dieser statistischen Modelle haben dann ein Problem, ein statistisches Problem, die laufen nicht gut, wenn es plötzlich für ihr Geschlecht noch eine kleine Kategorie gibt, was nur so 5 Beobachtungen gibt oder so. Oder ja, 100 Beobachtungen. Das heißt, die schmeißt man dann weg. Und das ist irgendwie, das schmerzt.
Ja, und wie gehst du damit um, wenn du die nicht-binären Personen wegschmeißen musst?
Ja, also es gibt verschiedene Ansätze. Oft mache ich eine Art Subanalyse, um zu schauen, wie ein Heranzoomen. Also in der Hauptanalyse, wenn ich die irgendwie wegschmeißen müsste, dann mache ich das. Aber dann würde ich quasi die weggeschmissene Person wie Art fast nur noch deskriptive beschreiben. Also eher heranzoomen, schauen, inwiefern sehe ich mit dieser Gruppe, innerhalb dieser Gruppe noch eine Art Heterogenität der statistischen Zahlen oder ist das ähnlich als bei anderen? Eine andere Strategie, also das ist die eine Strategie, quasi wegschmeißen und dann dafür heranzoomen. Die zweite Strategie wäre, dass man Geschlecht so umkodiert, dass man nicht eigentlich das Geschlecht, dass man nicht Mann-Frau oder so binär operationalisieren würde, sondern dass man sagt, ich kodiere das Männlichsein als eine, als Dummy-Variable quasi, also entweder männlich oder nicht männlich. Mhm. Um zu sagen, dass es in vielen sozialen Phänomenen geht es eigentlich darum, ob man zu einer ja, hegemonialen Position im System gehört oder nicht. Und dabei quasi Männlichkeit, quasi die Referenzkategorie, die eben eine Machtposition innehat. Und Frauen und eben alle anderen Geschlechtsausprägungen gehören nicht zu dieser hegemonialen Position. Dass man eigentlich sagt, wir schmeißen alle Personen zusammen, also Frauen und nicht binäre Personen oder genderqueer Personen, weil sie nicht diese Machtposition innehaben. Also auch eine Binarisierung, aber nicht Mann-Frau, sondern eigentlich Mann-Nicht-Mann. Also Macht nicht mächtig, sage ich einmal.
Genau, weil Mann-Nicht-Mann wäre ja auch das Normale und das Abweichende. Und wenn dann die Mehrheit der Personen abweichend ist, müsste man auch wieder fragen, weshalb setzt man Mann als Norm? Aber wie du es eben gesagt hast, es geht um die Machtposition in der Gesellschaft zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt auch,
genau.
Natürlich.
Also bei mir halt oft im Kontext von Politik oder im Feld, im sozialen Feld der Politik, wo es diese Machtstruktur schon noch recht gut gibt, also die immer noch hartnäckig persistiert mit Blick auf von Mann im Zentrum und die Politik als weibliche Sphäre, so ist, das ist noch nicht Realität, oder glaube ich. Das sind so zwei Möglichkeiten. Jetzt in einem aktuellen Projekt haben wir eine dritte Möglichkeit. Da haben wir explizit dieses Unbehagen, weil uns das ist jedes Mal massiv unangenehm, irgendwelche Geschlechtsidentitäten zusammenzufassen oder wegzuschmeißen und so weiter. Wir haben jetzt in einem Projekt eine Art zweistufiges Verfahren gemacht. Wir haben auch versucht zu verstehen, inwiefern das Geschlecht einen Einfluss auf die Bewertung von Personen hat. Und haben Geschlecht jetzt operationalisiert, einerseits auf wie das die Forschung immer macht, mit Mann-Frau, aber wir haben auch quasi die Gender Expression, also die Gender Presentation auch mit operationalisiert und haben daher im ersten Schritt haben wir Leute, etwa 2000 Leute, haben wir alle PolitikerInnen, das waren US-Kandidierende für die Senatswahlen, haben wir einfach mal bewerten lassen, wie weiblich-männlich findet ihr diese Person auf einer Skala von 0 bis 100 oder so. Und das heißt, wir haben eine kontinuierliche Messung von Weiblichkeit und Männlichkeit, nicht nur eine binäre. Und haben dann in diesem zweiten Schritt haben wir ein Experiment eben gemacht, wo wir Personen ausgewählt haben, also Personen, die sich selbst als Frauen identifizieren, die von den Teilnehmenden als sehr typisch weiblich bewertet wurden. Und wir haben Frauen ausgewählt, die von den Teilnehmenden als sehr untypisch weiblich bewertet wurden. Und das Gleiche für Männer. Also so hatten wir dann eine Anzahl Männer und Frauen in unserer Studie als Stimuli, sage ich einmal, die sich auch unterschieden mit Blick auf, wie gendertypisch sie wahrgenommen werden in ihrem Ausdruck. Und haben dann zusätzlich auch noch die sexuelle Orientierung mit aufgenommen als Attribut. Und haben dann alle diese Attribute variiert und geschaut quasi, in welchen Fällen bestrafen WählerInnen PolitikerInnen für eben gewisse Merkmale?
Was war das?
Genau, und eigentlich, wie ich das schon in meiner Dissertation herausgearbeitet habe, quasi das binäre Geschlecht, also ob jetzt ein Politiker, eine Politikerin eine Frau oder ein Mann ist, oder ob das steht, Mann oder Frau, das hat keinen Effekt auf die Wahrnehmung bei den PolitikerInnen. Einen untypischen Geschlechtsausdruck, also non-conforming gender presentation, das wird abgestraft. Also das führt dazu, dass man etwa, wir haben immer so ein Design gehabt, wo man sich entscheiden muss zwischen zwei Kandidierenden und der Durchschnitt wäre eigentlich 50-50, dass man quasi 50, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Person zu werden, 50-50 ist. Und wenn man jetzt eine für geschlechtsuntypisch präsentierende Person, hat das dazu geführt, dass die etwa 6% weniger wahrscheinlich gewählt wurden, sage ich einmal. 6% klingt nach wenig, aber wenn man sich überlegt, wie knapp zum Teil Wahlen sein können, dann ist 6% schon recht viel. Und die Kombination von sexueller Orientierung und geschlechtsuntypischer Präsentation, das war tatsächlich auch so ein Penalty von fast 10-11%. Und das nuanciert so ein bisschen das Narrativ von, ja, Geschlecht ist nicht mehr wichtig. Also ich sage das so nicht, ich hätte das nie gesagt, aber man sieht doch, es gibt ganz viel, also es ist eben wichtig, Geschlecht nicht nur so eng zu fassen, sondern hat wirklich als in seiner Komplexheit auch versuchen, dass es seine Komplexheit empirisch messbar zu machen.
Etwas, was dir auch sehr am Herzen liegt, ist die gendersensible Sprache. Du thematisierst sie immer bei deinen Studierenden, hast du gesagt, und du hast auch schon journalistische Artikel dazu verfasst. Weshalb liegt dir dieses Thema so am Herzen?
Sprache ist mein Hobby und weise Sprache eine gewisse Wichtigkeit zu, was auch so mit dieser Grundhaltung einhergeht, dass Sprache für die Sprechenden da ist und nicht umgekehrt. Das heißt, Sprache ist ein Instrument für Wandel, ist auch ein Instrument, um Macht auszuüben. Und trotzdem ist es etwas, was alle Personen im Alltag immer wieder brauchen. Das heißt, es ist für mich so ein konkreter Hebel, wie man Wandel im Alltag unterstützen kann. Oder wie man eben, wenn man Sprache quasi nicht inklusiv verwendet, wie man im Alltag eigentlich immer wieder soziale Probleme zementiert, oder? Und deshalb finde ich das einen extrem wichtigen Hebel eben, um damit zu arbeiten. Und Studierende, ja, zwinge ich dazu, dass sie mündlich, aber auch schriftlich konsistent geschlechtsgerechte Sprache verwenden und sage ihnen auch, dass ich ihnen bis zu einem halben Notenpunkt abziehe, weil sie das nicht tun. Das finden sie mega uncool, aber sie gewöhnen sich daran irgendwann mal. Und diesen Gewöhnungseffekt möchte ich wie erzielen, weil alles irgendwie, alles sprachlich am Anfang sehr, sehr neu oder vielleicht ungewohnt wirkt, aber dass man sich total schnell daran gewöhnt. Ein gutes Beispiel finde ich diesen Knacklaut, also wenn man halt sagt, JournalistInnen, und alle finden das eine komplette Innovation und so weiter. Aber das kennt die deutsche Sprache ja schon seit jeher. Also der Unterschied zwischen Journalistinnen und JournalistInnen ist der gleiche wie zwischen Spiegelei und Spiegelei. Und irgendwie, dass Leute zu dieser Erkenntnis kommen, dass A, Sprache viel machen kann und B, eigentlich kaum Energie braucht, um das zu ändern. Das finde ich mega wichtig und das motiviert mich auch quasi in diesem Bereich als Dozent, aber zum Teil auch als Wissenschaftler Position zu beziehen.
Da wir schon bei den Hobbys sind, du hast ein Hobby, das dich sehr verfolgt, und verfolgt ist auch ein gutes Verb eigentlich zu diesem Hobby. Du liebst eigentlich die Horrorkultur, hast du mir gesagt. Vorhin, bevor wir das Gespräch begonnen haben, hast du gesagt, als du mit deinem Mann in Australien warst, habt ihr auch einen Podcast gemacht über Horrorthemen. Also Horrorthemen sind in Büchern, in Filmen, in Games. Aber jetzt ganz konkret, was habt ihr da für einen Podcast gemacht? Und war der öffentlich oder für FreundInnen?
Also der war für FreundInnen gedacht und für Familienangehörige, einfach damit sie mindestens, wir haben eine Folge pro Monat gemacht, und dass sie mindestens einmal im Monat unsere Stimmen über längere Zeit hören dürfen. Und der ist auf Spotify. Aber das war wirklich so als sehr hobbymäßig auch gedacht und gewollt. Und da haben wir jeden Monat ein Thema aus der Horrorkultur ja, rausgelesen. Das kann ein Buch sein, das wir gerade gelesen haben, oder ein Film. Es können auch abstraktere Themen sein, wie die Farbe Schwarz oder Metal Music oder so. Oder Halloween war zum Beispiel auch eine Folge. Und dann quasi haben wir jeweils diskutiert, inwiefern, was es für wissenschaftliche Ansätze zu diesem Thema gibt, aber auch quasi, ja, was unsere persönlichen Gedanken und zu diesen Themen sind und warum uns das fasziniert, sage ich einmal.
Und was macht für dich die Faszination am Horror aus?
Für mich hat Horror etwas sehr Ehrliches und Subversives im Sinne von ganz viel, was im Leben passiert, passt nicht zu einer Romantik oder zum Genre einer Komödie oder so, sondern ganz viel, es gibt ganz viel Unschönes im Leben. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft sehr schlecht darin sind, dieses Unschöne auszuhalten, zu verstehen, uns dem zuzuwenden, sondern dass wir lernen, uns vom Unschönen abzuwenden. Und ich finde, Horror ist hier wie eine Art korrigierendes Element fast, oder? Dass eben diese Auseinandersetzung, diese Zuwendung zu Unschönem motiviert und sich damit auseinandersetzt, welche größeren Fragen mit unschönen Dingen verknüpft sind.
Und zum Beispiel?
Es gibt die Vorstellung der Monster Theory. Also das ist eigentlich eine theoretische Arbeit, die sich fragt, was von einer Gesellschaft als Monster angesehen wird. Das kann man auch empirisch dann untersuchen in Filmen. Wie sehen Monster aus? Wer sind die Monster? Wer sind die Schuften und Bösewichte? Und oft, wenn man dann schaut, was die Motivation ist, diese Monster, sind das wirklich so liminal spaces of society irgendwie. So diese Bereiche einer Gesellschaft, wo es Unbehagen gibt. Disney-Villains sind typischerweise sehr auch so queer-coded zum Beispiel, oder? Halt auch um dieses Spannungsverhältnis einer Gesellschaft mit Queerness auszudrücken. Da finde ich eben dieses Subversive, sich dafür zu interessieren, inwiefern Monster auch eine gesellschaftliche Analyse ermöglichen, eben der Dinge, die normativ irgendwie nicht im Zentrum stehen, wie man mit dieser Abweichung umgehen kann. Horrorfilme haben oft sehr komplexe normative oder Auseinandersetzungen mit Wertsystemen, die man vielleicht, für die man ein bisschen arbeiten muss. Aber wenn man bereit ist, quasi einem Horrorfilm auch eine höhere, nicht nur auf der Bildebene zu lesen oder auf der Plottebene zu lesen, sondern dem auch einen größeren Kontext und auch eine gewisse Seriosität beimisst, dann sieht man total spannende gesellschaftliche Analysen.
Und was ist dein Lieblingsmonster oder dein Lieblingsmotiv?
Eines meiner, ich glaube, so All-Time-Favorites, weil es für mich so, dass die klassische Repräsentation von einem Monster ist, das eben eigentlich kein Monster ist, ist die Frankensteins Kreatur. Nicht nur, weil der Text massiv vor seiner Zeit war und von einer Frau geschrieben wurde und so weiter, sondern weil eigentlich in dieser Vorstellung von Victor Frankenstein, diesem wahnsinnigen Wissenschaftler, der eine Kreatur entwirft durch sein Genie, für die er dann eigentlich keine Verantwortung übernimmt, finde ich eine extrem spannende Projektionsfläche für ganz viele Prozesse, mit denen wir uns aktuell immer noch beschäftigen, wie ja, die Rolle von Technologie, wer für Technologie Verantwortung übernimmt, inwiefern eigentlich die Kreatur von Frankenstein wird eigentlich zum Monster, weil sie als Monster behandelt wird, nicht weil sie ursprünglich als böse oder so geboren würde. Und ich finde, es spricht total viele so Spannungslinien an, die in der Gesellschaft schon immer, aber aktuell je mehr, noch mehr irgendwie vorhanden sind.
Magst du uns noch sagen, wie dein Podcast oder euer Podcast heißt?
Ja, der Podcast heißt Seminoir, weil es eine Art akademisches Seminar ist in diesem Sinne über eher schwarze Themen. Und weil das Thema Schwarz auch für uns immer so zentral war, hat es für uns gepasst. Er ist, glaube ich, immer noch auf Spotify. Wir produzieren aber seit etwa einem halben Jahr keine Episoden mehr.
Ja, ich freue mich da mal reinzuhören.
Ja, sicher gerne.
Wir sind beim Ende angelangt. Wir kommen zur Abschlussfrage dieses Podcasts. Was bringt die Genderforschung der Gesellschaft? Dein Genderfokus liegt im Feld des digitalen Journalismus. Du arbeitest zu geschlechtsspezifischen Bildern oder Wahrnehmungen von PolitikerInnen durch die Medien oder die durch die Medien vermittelt werden. Zum Schluss noch einmal auf den Punkt gebracht. Was bringt deine Forschung der Gesellschaft für einen Mehrwert?
Meine Forschung zeigt auf, wo, wann und mit welchen Konsequenzen mediale Bilder dazu führen, dass gewisse existierende strukturelle Ungleichheiten nach wie vor existieren können und dürfen. Und im Umkehrschluss auch, wie man diese reduzieren könnte. Weil wir sind alle Medienbilder, Informationen, die Geschlecht enthalten oder in den Geschlecht eingebettet ist. Und die Rolle von diesen Bildern zu verstehen, ist ein zentraler Schritt, um auch zu verstehen, wie man eventuell einen Umgang ändern könnte oder verbessern könnte. Ein ganz konkretes Beispiel wäre, wir untersuchen oft, inwiefern das Suchmaschinen auf der Bildersuche zu gewissen Jobs oder wie PolitikerInnen oder Politikern, dass sie zum Beispiel massiv mehr Männer in aufzeichnenden Bildsuchergebnissen als Frauen. Und Google hat in der Vergangenheit schon öfters dann den Algorithmus entsprechend angepasst, damit die Gewichtung das Geschlecht bei der Gewichtung mit berücksichtigt wird und dass dann Geschlecht ausgeglichener auftaucht bei den gleichen Suchanfragen zum Beispiel. Also es gibt wirklich konkreten Impact, sage ich einmal, und eher downstream, sagen wir, das heißt so weiter weg, weiß man dann auch, dass das einen Effekt hat, welche Art von Bildern man auf Google sieht, auf die eigene Wahrnehmung von Politik oder von einem Berufsfeld und so weiter.
Tobias Rohrbach, herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute auch in deiner neuen Stelle in Fribourg als Assistenzprofessor.
Ja, vielen, vielen Dank. Es hat super Spaß gemacht.
Danke, mir auch. Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick in die englische Literaturwissenschaft. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Tschüss und bis bald.
Geschlechter, Differenzen.